Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Schöne neue Geschlechterwelten. Katja Kauer und Kerit Kaschuba im Gespräch über Popfeminismus, Genderforschung und Gendertraining.
Warum sind wir heute alle hier? Es geht um Veränderungen und Bewegungen aktueller Geschlechterverhältnisse. Zu zeigen, wie sich zwei Frauen aktiv und reflexiv täglich damit auseinandersetzen. Gerit Kaschuba und Katja Kauer, die beiden, um die es heute hier gehen soll, die machen in ihrer Arbeit genau das. Sie sensibilisieren Menschen für diese Verhältnisse und decken auf ganz unterschiedliche Art und Weise patriarchale Machtstrukturen und die damit zusammenhängenden Hierarchien, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf und wirken ihnen damit entgegen. Das ist eigentlich auch unser Ziel oder beziehungsweise unser Wunsch hier heute Abend, an diese Arbeit anzuknüpfen und sie zunächst erst einmal sichtbar zu machen. Katja, mit dir wollen wir anfangen. Was ist Popfeminismus?
In den 50er Jahren wurden Frauenbands gecastet, die wurden ausgesucht, die wurden angezogen von Männern, die Lieder wurden von Männern geschrieben, also alles war Männer gemacht. Und trotzdem waren diese Frauen dann Vorbilder für andere Frauen und haben für andere Frauen Möglichkeiten weiblicher Freiheit eröffnet, obwohl sozusagen das Casting oder das Gemachtwerden absolut patriarchal war. Und deshalb ist die Idee des Popfeminismus, dass wir vielleicht akzeptieren, dass die Popkultur patriarchalisch geprägt sind, dass unsere Bilder von Weiblichkeit patriarchalisch geprägt sind. Aber statt zu sagen, so ein Scheiß und was soll man jetzt machen, also so versuchen, diese Bilder abzulehnen, in diesen Möglichkeiten der Popkultur die eigenen Grenzen auszuloten. Das ergrenzt sich sozusagen von dem traditionellen Feminismus davon ab, dass der traditionelle Feminismus natürlich versucht hatte zu sagen, Weiblichkeit ist für Frauen Gefängnis. Der Popfeminismus sagt, vielleicht ist es möglich, Femininität oder Weiblichkeit nicht als Gefängnis für weibliche Identität zu begreifen, sondern wenn es selbst gewählt ist und wenn sich die Frauen bestimmter Mechanismen bewusst ist, damit zu spielen oder das sozusagen positiv wieder zu integrieren in die feministische Arbeit.
Mir fällt gerade ein, wir haben in den Anfang der 80er Jahre zum Beispiel eine Frauenfilmgruppe gehabt und da ging es um den männlichen Blick und inwieweit kann Pornografie auch künstlerische Darstellung sein und wann ist was Pornografie und wie können sich auch feministische Künstlerinnen, Filmkünstlerinnen davon abgrenzen. Und das finde ich schon nochmal so diese Frage, inwieweit kann der, jetzt mal in Anführungszeichen und wirklich strukturell gesehen, der patriarchale Blick im Grunde genommen, das ist ja auch ein bisschen die Frage, außer Kraft gesetzt werden, kann was Eigenes gemacht werden, auch mit den Bildern und Rollen gespielt werden.
Genau das ist sozusagen die Idee, dass dieses Leben in bestimmten Mustern werden wir nicht los. Aber wenn wir sozusagen verschiedene Bilder von Identitäten mischen, dann sind die Bilder nicht so vorgegeben und nicht so genommen.
Aber auf eine Sache wollen wir jetzt nochmal ganz besonders eingehen, und zwar das lesbische Kontinuum, deine These. Kannst du uns das nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
Lesbisches Kontinuum bedeutet nicht, dass alle Frauen eigentlich naturgemäß unbedingt mit anderen Frauen zusammenleben wollen oder unbedingt mit anderen Frauen ins Bett gehen wollen. Es bedeutet nur, dass es eigentlich eine latente emotionale Verbindung zwischen Frauen gibt und wie wir die zulassen, ob jetzt in einer Lehrerin-Schülerin-Beziehung, ob in einer engen Freundschaft, ob in einer Arbeitsbeziehung oder ob gar in einer Liebesbeziehung oder sexuellen Beziehung, das ist egal. Also es gibt ganz viele Grade, auf denen wir uns im lesbischen Kontinuum bewegen. Aber, so Adrian Ritschs These und auch meine, wir sollten akzeptieren, dass wir in diesem Kontinuum stehen. Also dass wir sozusagen in gewisser Weise an andere Frauen gebunden sind, wie auch immer.
Was ist denn Gender Mainstreaming?
Gender Mainstreaming heißt eigentlich, die Geschlechterperspektive in den Hauptstrom der Aufmerksamkeit der Politik bringen und zu gucken, welche Auswirkungen hat politisches Handeln auf Frauen und Männer. Und ich würde sagen, bei Frauen und Männern müssen wir dann eben weiter differenzieren. Ja, unterschiedliche Herkunft, Ethnizität, Kultur, Alter und so weiter. Das sind so diese Themen, die da auch diskutiert werden. Und ich habe so den Eindruck, das ist zurzeit nicht gewollt, ja, dass es da weitergeht.
Was ich bei dir raushöre, ist, dass das Gender Mainstreaming sich jetzt nicht nur auf die Bedürfnisse von Männern und Frauen fokussiert, beziehungsweise so ging das los. Mittlerweile wurde das auch erweitert, ist das richtig?
Ja, das ist ja immer die Frage, wer da die Definitionsmacht. Also zumindest in den Netzwerken, in denen ich mich bewege, haben wir immer versucht, das auch in der Weise weiter auszubuchstabieren. Und eben da, weil das ja immer die Gefahr war, dass da wieder Differenzen zwischen Frauen und Männern und wieder Schwarz-Weiß und Schubladendenken neu etabliert werden, das halt weiter auszubuchstabieren.
Ich habe bei euch beiden irgendwie immer den Ansatz, also die Zweigeschlechtlichkeit spielt eine ganz große Rolle, oder die Binarität, Frauen, Männern. Aber welche Konzepte bietet denn der Popfeminismus?
Also ich glaube, dass der Popfeminismus für Menschen, die Transgender sind, nicht wirklich eine Lebenshilfe ist. Also all diese konkreten Probleme, die Mann oder Frau dann haben könnte, darauf wüsste ich keine Antwort und all die Autorinnen, die über popfeministische Themen schreiben, auch nicht. Was aber der Popfeminismus auch für transgenderische Identitäten liefern kann oder für queere Identitäten, ist tatsächlich das Gleiche, was er, so meine These, für Frauen geliefert hat. Wir brauchen ja nicht so zu tun, als ob die Popkultur oder Hollywood wahnsinnig daran interessiert ist, Transleute zu emanzipieren. Nein, die sind wahnsinnig daran interessiert, ihre Filme zu verkaufen und Geld zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist darin, in dieser immer wieder neue Themen und immer wieder neue Angebote, immer wieder neue Stars zu casten und zu finden, gab es für Menschen, die nicht in der normalen, in Anführungsstrichen, Identität gelebt haben, in der Popkultur immer Angebote, sich selbst sozusagen zu bejahen, Menschen zu befreien. Und das ist das einzige Angebot, das ich als Popfeministin machen könnte. Weil das, glaube ich, ist ja gerade die große Chance von Popkultur. Also Pop ist ja das, was uns alle irgendwie umgibt. Also sozusagen unsere gegenwartskulturellen Videos, die wir sehen, meinetwegen auch Werbefilme. Und es werden ja eben nie nur Einzelne angesprochen, sondern die Popkultur gründet sozusagen, ohne dass sie es will, immer auch eine Community von Andersdenkenden. Ganz viele Jugendliche, die sich so identifizieren, haben natürlich dann auch schon wieder andere Rollen und Gendermechanismen übernommen, ohne dass das bewusst Ziel davon war. Also ich glaube, oder als die als in den 90er Jahren irgendwie eine frauenkulturelle Popbewegung war, die sich Riot Girls nannte, gesagt haben, ey, wir haben keinen Bock mehr, nur scheiß Groupies zu sein, wir wollen auch auf die Bühne. Wir wissen, wir können noch nicht so gut unsere Instrumente spielen und so. Also wo sich diese Riot Girl Bands gegründet haben, wovon wahrscheinlich Hole, also die Band von Courtney Love, die bekannteste ist oder die man jetzt immer noch kennt, haben sich ja damit nicht nur einzelne Frauen, also die Frau in dem Dorf und die Frau in dem Dorf, sondern es haben sich dann Fangruppen zusammengeschlossen und da und so sozusagen ihre Bedürfnisse oder ihre revolutionären Ideen formuliert, als Gruppe und nicht als Einzelne. Popkultur schließt schon Menschen zusammen.